Einen schönen Nachmittag bei den philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz mit einer Diskussionsrunde diesmal, und zwar nicht zu einem innerphilosophischen Thema, sondern zu einem gesellschaftspolitischen und sehr aktuellen Thema, nämlich den Studierendenprotesten, die seit dem Winter dieses Jahres ausgelöst wurden durch Schwierigkeiten in der Implementierung des Bologna-Prozesses, die nochmal belebt wurden, gerade gestern anlässlich der Jubiläumsfeier-Torte für 10 Jahre Bologna. Wir sind eine Runde aus 3 Leuten. Ich begrüße Andreas Kirchner. Er studiert Philosophie und Informatik, und zwar Informatik an der Technik und an der Universität Wien. Dann zweiter Gesprächspartner ist Thomas König. Er ist Politologe und arbeitet im Moment am Institut für Zeitgeschichte. Mein Name ist Herbert Rachowitz, ich bin Philosoph. Wir haben uns vorgenommen, das Gespräch zu beginnen mit einer Querverweisung auf einen Artikel, den Professor Esch, Mitchell Esch, geschrieben hat über eine, wie sagt man da, heilige Kuh der Debatte an dieser Stelle. Diese heilige Kuh heißt nicht Bologna, sondern heißt Humboldt. Thomas König wird uns etwas davon erzählen, was da drinnen steht.
Ja, also man sollte vielleicht vorwegschicken, in der Forschung, in der historischen Forschung ist dieses Phänomen Humboldt schon seit längerem thematisiert, und es wird schon seit längerem untersucht, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass der Name Humboldt mit einem bestimmten Bild von Universität verknüpft wird. In dem angesprochenen Text von Mitchell Esch versucht dieser diese Forschung ein bisschen anzuwenden und polemisch den europäischen und vor allem den deutschsprachigen Universitäten und Universitätsleitungen vorzuhalten und sie darauf hinzuweisen, dass das, was da oft als Humboldt thematisiert wird, nicht sehr viel mit dem zu tun hat, was man historisch eigentlich finden kann. Also bei Humboldt muss man tatsächlich dazu sagen, das ist eine Erfindung des beginnenden 20. Jahrhunderts. Nicht Humboldt selber hat seine Schriften Beginn des 19. Jahrhunderts geschrieben, aber dass überhaupt diese Verknüpfung begonnen hat mit Bildung und Freiheit, Wissenschaft und Forschung mit dem Namen Humboldt, das ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, und das ist eine Erfindung im Grunde der deutschen Universitäten, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts in einer massiven Krise befunden haben.
Wobei die deutschen Universitäten Anfang des 20. Jahrhunderts ja bekannt waren für herausragende internationale Leistungen, sowohl im Bereich der Politikwissenschaft, der Philosophie, auch der Informatik natürlich. Was war da die Krise?
Die Krise war natürlich zum einen, dass, was sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat, dass diese Bildungselite im deutschsprachigen Raum eine sehr zentrale gesellschaftspolitische Rolle gespielt hat, dass die mit dieser zunehmenden, Fritz Ringer würde das nennen, zunehmenden kapitalistischen Durchdringung auch Deutschlands mehr oder weniger einen Einfluss verloren hat, zum einen, und zum anderen die deutschen Universitäten, die sehr wohl, also wie du richtig gesagt hast, der Maßstab mehr oder weniger der Forschung damals waren, international, von der inneren Struktur her zunehmend Probleme bereitet haben. Nicht? Es gibt das klassische Beispiel, in den 1870er Jahren war es noch völlig normal, dass wenn man ein Dozent war, man damit rechnen konnte, früher oder später mit 80%iger Sicherheit hat man eine Professur gekriegt. Dieses expansive Modell ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts an seine Grenzen gestoßen. Ironischerweise sind wir immer noch mit dem konfrontiert, aber das hat damals schon den Slogan Massenuniversität gegeben, auf einem viel kleineren Niveau, als es das heute natürlich ist. Aber die Strukturkrise war damals, sozusagen die immanente Strukturkrise der Universitäten, war damals ein ganz wesentliches Kriterium für dieses Problem.
Also wenn ich es aus der Philosophie ein bisschen ergänze, dann fällt mir in dem Zusammenhang sofort Heidegger ein, als eine titanische Gestalt, der für diese Universitätskrise eigentlich auch steht. Wenn man seine Vorlesungen in den 20er Jahren sieht, auch noch bevor er sich engagiert hat für den Nationalsozialismus, ist da ein ganz starkes Verlusterlebnis, Verlust der akademischen Fülle, der Orientierung, eine Durchdringung der Universität durch Tagesgeschäft, durch Wirtschaft andeutungsweise auch schon, gegen die er einen existenzialistischen Appell und Aufschwung gesetzt hat. Wir müssen uns besinnen, wir müssen die Wurzeln unserer akademischen Bestimmung neu finden. Die hat er dann in der Orientierung am Volksganzen gefunden. Aber das war auch eine Antwort auf diese Lösung. Und warum es mir jetzt einfällt, ist, das war noch die im 20. Jahrhundert verfügbare, über Kierkegaard, über die Existenz vermittelte Neuorientierung. Und nachdem das schiefgegangen ist, und da komme ich jetzt dann von den 20er, 30er Jahren auf die Nachkriegszeit, nachdem man an dieser Stelle nicht mehr appellieren konnte darauf, wie Heidegger das wirklich gemacht hat, die Studenten marschieren mit mir in den Schwarzwald und in die Heimat Täler von Schlageter, der der Nazi-Märtyrer war. Das hat Heidegger dort in den Studentenversammlungen gesagt. Nachdem man das nicht mehr machen konnte, hat man etwas gemacht, was man in der Philosophie zum Beispiel in Wien ganz handgreiflich jahrzehntelang gemacht hat. Man hat 100 Jahre zurückgegriffen und ist an den deutschen Idealismus gegangen. Und das war natürlich um einiges praktischer als die Erinnerung an das, was schiefgegangen ist im Nationalsozialismus. Und da hat einen erwartet, in der Philosophie Hegel, Kant, unbestrittene Größen der Philosophiegeschichte, an die man sich halten konnte, und in der Bildungswissenschaft und in der Organisationstechnik hat dann so jemand wie Humboldt praktisch diese Rolle übernommen.
Ja, das Interessante ist tatsächlich, dass sozusagen Humboldt dann ab dem Zeitpunkt, wo der Name damit einmal verknüpft war, und man muss ganz explizit sagen, das war ein konservatives Programm natürlich. Das Programm damals, das mit Humboldt verknüpft wurde, war zu sagen, dass die Universitäten die Autonomie haben müssen, sich auf ihren kleinen Eliten, auf ihr kleines Elitendasein, das sie damals hatten, beschränken dürfen. Ja, das war wirklich ein konservatives Programm und ein sehr idealistisches Programm, also im philosophischen, idealistischen Sinne. Das Interessante ist, dass diese Verknüpfung mit Humboldt nie mehr verloren gegangen ist bis heute. Also sowohl unter den Nazis, das sieht man sehr schön in der Geschichtsschreibung, der Universitätsgeschichtsschreibung, sowohl unter den Nazis war Humboldt ein sehr wichtiger Name, als auch dann sofort nach 1945 wieder. Und jeweils mit einer ein bisschen anderen Färbung. Es ging immer darum, diese Autonomie der Universität damit zu unterstreichen, aber trotzdem sehr stark natürlich verknüpft mit diesem eben sehr idealistischen Konzept.
Jetzt drehen wir es aber mal um und sagen, weil Hegel gefallen ist, die Tatsache, dass es eine Aufgabe ist, die Entfremdung des Menschen durch Objektivierung und Verdinglichung aufzuheben, ist doch eine richtige Idee. Wer wird da dagegen sein? Die Tatsache, dass Humboldt steht für ein Programm von integrativer, akademischer Arbeit, die nicht nur Forschung und Entwicklung, sondern auch die Orientierung an den Nachwuchs, an die Jugend der Nation mit sich bringt, da wird doch wohl niemand was dagegen haben können. Was spricht eigentlich dagegen, dass man heute noch immer sagt, diese Einheit von Forschung und Lehre, das heißt ein von der Sache motivierter Lehrer, sagen wir es mal aus der Mittelschule her, die Erfahrung der Mittelschule scheint doch immer wieder auch noch zu sein, dass die Leute als Lehrer und Lehrerinnen überzeugen, die nicht die Tricks beherrschen, um die Klasse ruhig zu halten, sondern die eine Vision haben, die sich sozusagen auch außerberuflich oder wie immer, also außerpädagogisch beruflich mit der Sache beschäftigen. Da geht was aus von denen, die haben eine Vorstellung, die haben eine Vorlage und weil man denen folgen und glauben kann, lernt man auch besser und das ist ja ein bisschen das, was Humboldt konnotiert und was an der Universität durchaus auch plausibel zu sein scheint. Spricht da irgendwas dagegen?
Nein, ich würde das sofort unterschreiben. Ich weiß noch nicht, warum ich es mit den paar handverlesenen Schriften, die es von Humboldt ja tatsächlich gibt, unbedingt konnotieren muss, weil im Grunde sind die Schriften von Humboldt, wenn man sie sich dann anschaut, über weite Teile Schriften, wo er sehr programmatisch versucht, seine Universität zu Beginn des 19. Jahrhunderts im preußischen Staat zu argumentieren. Aber das sind über weite Strecken für heute, finde ich, nicht mehr anwendbare Sätze. Also ich würde alles das unterschreiben, was du gesagt hast, und man kann das bei Humboldt schon auch finden, aber man hat das ganze 19. Jahrhundert über auch bei anderen Philosophen gefunden und nicht bei Humboldt. Ich weiß nicht, warum Humboldt dieses Schlagwort ist, und deswegen setzt mir das immer so eine gewisse Skepsis aus, prinzipiell, weil ich vermute, dass da ganz viele politische Verwendung und Diffusion drinnen ist, die mit diesem Namen Humboldt verwendet. Wenn der Bildungsminister oder der Wissenschaftsminister den Namen Humboldt verwendet und die protestierenden Studierenden zugleich, dann ist mir das zu diffus und dann sage ich, dann kann ich mit dem Konzept, das erklärt mir dann zu wenig. Ja.
Vorstellung, es gibt eine Demonstration am Ring, die Wiener Mittelschüler demonstrieren dafür, dass ihre Lehrer von den Sachen begeistert sein sollen. Dass die Schüler verlangen sozusagen, dass ihre Mittelschullehrer an ihre Fächer glauben, hinter den Fächern stehen, in den Fächern was weiterbringen und auf dieser Basis ihren Unterricht gestalten. Ist das denkbar?
Eine schöne Geschichte, ja. Es ist halt immer die Frage, inwiefern das sozusagen in einem 24-Stunden-Leben möglich ist, immer motiviert zu sein, immer perfekt alles vorzubereiten und die Leute dort abzuholen, wo sie stehen. Und das ist einfach eine Sache, die schwer möglich ist. Natürlich wäre es schön, sozusagen Lehrende zu haben, die einem genau dort abholen, wo man steht. Und genau mit der steigenden Anzahl der Studierenden gibt es auch das Problem, dass man die individuelle Betreuung einfach nicht mehr gewährleisten kann.
Aber wenn man jetzt in dieser Situation ist und man muss ja dazu sagen, die Universität Wien hat jetzt 85.000 Studierende und diese 85.000 Studierenden erzeugen natürlich einen Stress, würde ich mal sagen, als Hochschullehrer auch. Dann scheint es doch, ich meine, wie berechtigt ist es dann, sozusagen zu sagen, wie immer problematisch und schwierig das ist mit dem 24-Stunden-Tag, wo man nicht alles reinbringt, besinnt euch doch auf die Wurzel eurer Tätigkeit. Ihr seid nicht nur Lehrbeamte und ihr seid nicht nur Leute, die Punkte kriegen in den entsprechenden Impact Journals, sondern ihr seid integrale Persönlichkeiten, die gerade weil sie das beides vermitteln können, für uns die besten Möglichkeiten schaffen. Und dann gibt es den Protest, warum gibt es das nicht mehr? Warum geschieht das nicht? Erstens, warum geschieht das nicht? Wieso haben wir diese Lehrer nicht und diese Lehrerinnen? Und zweitens, warum wird darauf zurückbezogen, dass es das mal gegeben hat?
Ja, es ist ganz spannend eigentlich, dass man sozusagen, wenn solche Situationen kommen, ja nicht direkt die Lehrenden angreift, sondern man geht eine Ebene höher und sagt, okay, das ist etwas, das nennt sich Bologna oder das nennt sich Lissabon-Strategie oder das nennt sich Ministerium, wird auch manchmal personifiziert. Und in dem sieht man dann die Schuld und das Problem, dass man abgeschafft werden muss. Und wenn das abgeschafft ist, dann wird alles wieder besser und so wie früher. Und für mich stellt sich halt auch die Frage, wie ehrlich ist das tatsächlich? Kann man, indem man wieder zurückgeht zu dem, was man Humboldt nennt, wie du gesagt hast, dass es eigentlich auch eine Art Konstruktion ist, dass man Humboldt einiges in die Schule schiebt, was man so nicht findet bei Humboldt, kann man das vertreten?
Ja. Also mir fallen dazu zwei Sachen jetzt ein. Das eine ist die bemerkenswerte Tatsache, dass ja die Lehrenden und die Studierenden weite Strecken entlang völlig einverstanden damit sind, dass ihnen diese schöne Integrationsfunktion entzogen ist, dass es nicht mehr möglich ist. Das ist ja darum, das ist ja einer der Gründe, warum der Kritikpunkt nicht so sehr an die Lehrenden geht, weil die Lehrenden, kaum dass diese Kritik kommt, sofort sagen, ja, wir sind auch schon die ganze Zeit dieser Auffassung, dass wir das gerne machen würden. Das heißt, kaum dass der Kritikpunkt kommt, gibt es weitgehende Übereinstimmung an vielen Stellen zwischen Lehrenden und Studierenden und man weist darauf hin, dass die Umstände geändert gehören. Das ist der eine Punkt, der mir dazu einfällt. Und der zweite Punkt ist, dass es ja auch ein Wahrheitsmoment davon gibt. Es ändern sich die Umstände. Sie ändern sich massiv in den letzten 5 bis 8 Jahren. Das heißt, die Politik hat etwas gemacht. Sie hat herumgefummelt, sage ich mal so, in den jahrhundertelangen Gleichgewichtszuständen der akademischen Selbstbewusstheit. Sie hat herumgefummelt und hat Bedingungen geschaffen, die nun die Leute verstört haben auch irgendwo und die Lehrenden sowieso verstört haben. Bei den Lehrenden schon einen solchen Nostalgieschub erzeugt haben von wie war es schön damals, als wir noch nicht die ganzen Verwaltungsaufgaben hätten. Und darum sind die Lehrenden sehr gerne bereit, den Protest der Studierenden aufzugreifen und zu sagen, ihr habt uns das alles vermasselt.
Ich würde dir im zweiten Teil zustimmen, dass das Neue mehr oder weniger ist wirklich, dass diese Zustimmung sehr frappierend ist. Die war vielleicht früher nicht so, aber das mit dem Herumfummeln, da bin ich mir nicht so sicher, ob das was Neues ist. Weil das Herumfummeln, wenn ich es mir über eine längere Zeitstrecke anschaue, das hat zumindest in der Zweiten Republik schon öfter in zyklischen Anläufen gegeben, nicht? Die großen Reformen der 70er Jahre, die eigentlich zurückreichen in die 60er Jahre, das allgemeine Hochschulstudiengesetz war ja schon 66, das war eine ganz lange Periode von Herumfummeln, ja. Und damals war die Situation nicht ganz unähnlich. Man hat sozusagen eine Voraussetzung gehabt, dass man gesagt hat, wir haben eine Studienorganisation, die völlig antiquiert ist. Und wir müssen die reformieren, wir müssen die anpassen. Es gab sowohl Druck von außen, es gab OECD-Studien, die gesagt haben, Österreich braucht so und so viel mehr Studienabschlüsse. Und es gab Projektionen, wie hoch die Studienabschlüsse sein, der Anteil der Studienabschlüsse sein soll im Jahr 1980 und so weiter. Mhm. Auf der einen Seite, und es gab intern, das ist irgendwie auch ganz wichtig, es gab auch von intern einen Druck, nämlich eine ganze Kohorte oder eine ganze Generation von jungen Universitätslehrern und Lehrerinnen, die sehr stark darauf gedrängt haben, dieses alte System aufzubrechen, das in den 50er Jahren noch funktioniert hat für diejenigen, die daran teilgenommen haben. Ja? Nicht wirklich gut funktioniert, aber funktioniert hat. Das heißt, das Herumfummeln ist jetzt nicht das besonders Neue, würde ich jetzt mal sagen, das Politische. Aber was das Neue tatsächlich ist, oder was ich tatsächlich sagen würde, was interessant ist, ist dieses Einverständnis, dieses zumindest implizite Einverständnis von Seiten der Lehrenden. Ja,
ja, da sollte man vielleicht eher ein bisschen ins Detail gehen, inwiefern, was da eigentlich geändert wurde. Es ist ja zweierlei geschehen. Es ist einerseits geschehen das UG 2002, die also sozusagen ein neues Universitätsgesetz, wo die Universitätsautonomie hergestellt worden ist, unter Anführungszeichen. Und zweitens die Bologna-Umstellung. Vielleicht kannst du, Herbert, weil du da auch maßgeblich beteiligt warst an der Universität Wien, ein bisschen was dazu sagen.
Ja, das Markanteste in diesem Doppelschritt, was mich an der Stelle immer fasziniert, ist, dass eine Politik war, auf der einen Seite von weniger Staat. Das geht aus der Zeit, die wir in Erinnerung haben, der blau-schwarzen Koalition, mehr privat, weniger Staat. Der Staat zieht sich zurück aus dem Tagesgeschäft des Politikgestaltens an den Universitäten. Und was ist dabei mit verbunden? Wir überantworten diese Mechanismen im Prinzip einem globalisierten Marketingzusammenhang. Weil in demselben Schritt, in dem gesagt worden ist, der Staat schreibt viele Sachen nicht mehr vor, ist gesagt worden, und alles, was die Studien betrifft, Für das gilt nun, was in ganz Europa festgehalten worden ist. Das heißt, der österreichische Staat hat sich mit dem Auftrag verabschiedet aus der Verantwortung, dass die Universitäten das implementieren müssen, was die Bologna-Gruppe für ganz Europa eingeführt hat. Und das ist eine Klemme, eine Schere, die jetzt entstanden ist und an der wir noch immer mit großen Schwierigkeiten arbeiten.
Weil du gesagt hast, Management ist eingeführt worden. Kannst du vielleicht ein bisschen nochmal erklären, was du da gemeint hast? Weil
also Management ist eingeführt worden, würde ich so erläutern. Es gab die Traditionsinstanzen von Fakultäten, Dekanen, Dekaninnen, Akademischen Senat, Universität wählt den Rektor. Das ist gestaltet worden bis eben Anfang des Jahrhunderts noch immer unter dem Muster der Gelehrtenrepublik. Also so eine Besonderheit wie liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, Kommilitonen, diese Art von Bonhomie und Freundlichkeit, die im Sprachgebrauch noch immer herrscht, hat ein bisschen etwas damit zu tun, dass in dem Moment, in dem es auch die Studierenden schaffen, in die Universität zu kommen, sind sie die künftigen Kollegen, sind sie jetzt schon Kollegen, die künftig dann noch ein bisschen besser ausgestatteten Kollegen, und alle diese Kollegen untereinander machen sich aus, jeweils halt nach Befugnis und nach Stufe, wer sie selber verwaltet. Das ist eine schöne Insel, eben die Gelehrtenrepublik bringt es, glaube ich, ganz gut. Der eine kleine Schwierigkeitspunkt dabei ist, dass diese ganze Gelehrtenrepublik am Tropf hängt, ne? Am finanziellen Tropf vom Ministerium, die können den regeln. Und dann gibt es Aufruhr in der Gelehrtenrepublik, das hat es auch immer wieder schon gegeben, weil das Geld Jahr für Jahr entsprechend zugeteilt worden ist. Und das sind keine Management-Verhältnisse. Das ist der Punkt, den ich machen will. Das sind sozusagen mehr familiäre Strukturen, akademischer Familiarismus.
Was mich halt interessieren würde, inwiefern kann man jetzt vom Management sprechen und warum soll das jetzt überhaupt Management sein? Weil es ist ja im Prinzip nur die Vorgabe, okay, ihr müsst eure eigenen Mittel selbst verwalten, aber was bedeutet, das muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass jetzt Strukturen der Ökonomie eingeführt werden in die Universität.
Du hast ganz recht, da muss ich ein bisschen was dazwischen ergänzen. Das liegt aber auf der Ebene, die ich gerade angesprochen habe. In dem Moment, in dem man einerseits unterbricht diese gestufte, geschichtete Repräsentationsdemokratie, und die wird wirklich durchbrochen, dass im UG 2002 wird vorgeschrieben, dass es nur zwei Entscheidungsebenen geben kann, und das steht quer durch die Kette, durch die Stufenleiter von der Arbeitsgruppe, vom Institut über die Fakultät, über den Senat bis zum Rektorat. Das wird also unter dem Stichwort flache Hierarchie ganz beinhart im Gesetz festgelegt. Also da gibt es eine flache Hierarchie, und die flache Hierarchie ist verbunden damit, dass das, was oben ist an der Stelle, viel mehr oben ist, als es in dem gestuften Modell ist. Aber das ist nur der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass die Universitäten mit Hilfe dieser flachen Hierarchie die Möglichkeit kriegen, sich in einem gewissen Sinn selbst zu positionieren. Die können sich die Inhalte ihrer Studien tatsächlich selber zurechtlegen, und die ganze Organisation, die sie haben, können sie selber, abweichend von Nachbaruniversitäten, abgesehen von diesem Rahmen, können sie festlegen. Und das Ganze, da komme ich jetzt wieder hin, im Blick auf wohin? Im Blick darauf, dass sie gut dastehen in einem internationalen Kompetitionszusammenhang. Im Zusammenhang mit Bologna ist die Idee ganz offensichtlich die, es muss in Europa möglich sein, diese Art von freien, vielfältigen Angebot zu machen, und dann muss man es vergleichen können, und dann wird sich der Beste gewinnen, so an der Stelle. Und diese neuen, flachen, flach hierarchisch aufgebauten Universitäten mit der neuen Aufgabe, der Beste möge gewinnen im gesamteuropäischen Wettstreit, denen bleibt kaum was anderes über, als halt die Aktionen zu setzen und vor allem auch die Sprache zu verwenden, die für solche Zusammenhänge vorgesehen ist. Also wenn es darum geht, entsprechende, sagen wir mal, Frühstückscornflakes zu erzeugen, dann ist die Idee der Europäischen Union, dass gesichert sein muss, dass es bestimmte Packungsgrößen und Hygienevorschriften gibt, dass aber jede Firma sich die Farbe der Packung und den Preis und den Marktanteil durch ihre eigenständige Aktivität bestimmen kann und dass sich an der Stelle sozusagen einerseits das Angebot verbilligt und wie gesagt der Erfolg des Marktes durchscheint. Und das ist der eigentliche Grund nach meiner Auffassung, warum es zu Managementstrukturen kommt, weil die Unis diesen Auftrag jetzt haben, eine Art von funktionaler Selbstregelung und Selbstorganismus zu schaffen, die nichts mehr zu tun hat mit dem alten Rektor. Weil der alte Rektor, das kann man auch nicht verkennen, war schon sowas wie ein guter Opa, der gewählt worden ist, das Zepter gehalten hat, Reden gehalten hat, aber nicht eingreifen konnte in die wohlerworbenen historischen Rechte der jeweiligen kleinen Untergrüppchen der Gelehrtenrepublik. Mhm.
Ja, und vor allem gab es damals natürlich auch noch den Universitätsdirektor, nicht? Und der hat eigentlich mit dem Universitätsgesetz 75 die entscheidende Macht gehabt und der war ein Ministerialbeamter. Das heißt, das ist auch noch eine ganz andere Form von Anbindung gewesen damals. Ich wollte noch was zu diesem Wort der flachen Hierarchien sagen. Mir hat das 2004, wie ich mich damals mit dem Universitätsgesetz schon auseinandergesetzt habe, schon sehr erheitert. Im Grunde ist es einer der billigsten semantischen Tricks, die es gibt, weil die flache Hierarchie hat zu einer Steilküste geführt. Nicht? Das ist tatsächlich so, dass, wie du das vorher gesagt hast, die Idee ist, wenn ich nur mehr zwei hierarchische Ebenen habe, soll auf einmal alles flacher sein. In Wirklichkeit sind die Distanzen natürlich viel größer geworden. Ja? Also es ist wirklich ein unglaublicher Trick, der da passiert ist. Und mich wundert bis heute, dass das niemandem Ärger aufgefallen ist, weil sozusagen im Universitätsleben merken das ja eh alle, dass die Distanzen viel größer geworden sind, aber es wird trotzdem noch immer unter diesem Schlagwort verkauft, interessanterweise, und da wird nichts dagegen gesagt. Ich meine, was das mit dem Management betrifft, da wollte ich da auch noch ganz kurz dazu sagen, man sieht einfach auch sehr deutlich, dass auf der einen, es gibt sozusagen zwei Kritikansätze, die ich sehe an diesen Management-Tendenzen. Die einen sagen, es ist überhaupt nicht gut, dass es zu einer Vermanagementarisierung der Universitäten kommt, ja, weil das für eine ganze Reihe von Sachen negative Effekte hat, zum Beispiel eben auch für die Studienorganisation. Die zweite Kritik ist diejenige, dass Leute sagen, im Grunde sind diejenigen, die jetzt sich als die Wissenschaftsmanager an den Universitäten gebären, überhaupt nicht dafür ausgebildet und sie sind sehr schlecht darin, wie sie das machen. Ja. Ich würde das gerne mal beides zumindest so zur Diskussion stellen.
Dazu vielleicht eine Beobachtung vom gestrigen Senat. Ein Teil der Managementstrukturen wird den Universitäten jetzt auch nachträglich noch aufgezwungen. Man muss nämlich zu der Story, die wir bisher gesagt haben, noch was hinzufügen. Das Ministerium ist relativ bald drauf gekommen, dass diese Aktion, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen und zu schauen, wie der Markt funktioniert, einige schwerwiegende Nachteile hat. Zum Beispiel den Nachteil, dass die Unis in unterschiedliche Richtungen unterwegs sind und damit die Studien nicht mehr kompatibel sind. Weit entfernt davon, dass das in Europa sich alles angleicht, versucht sich jede Universität ein bisschen selber zu profilieren. Und dann kann man von Wien nach Graz in bestimmten Stellen nicht mehr gehen, wie man früher gehen konnte. Oder aber, dass die Universitäten natürlich, wenn sie ihr Budget für 3 Jahre haben, damit eine gewisse konsistente Politik treiben können, für die es keinerlei Garantie gibt, dass das koordiniert ist im gesamtösterreichischen Raum. Darum haben sie in der Novelle 2009 sofort, nicht sofort, aber sozusagen nachvollziehbar aus der Logik des Ministeriums zurückgerudert und haben jetzt Gestaltungsvereinbarungen jedes Jahr eingeführt, sodass erst wieder jedes Jahr Direktoren in die Ministerialräume gehen müssen und dort sich das Geld abholen können. Und ein dritter Punkt, der jetzt darauf hinweist, dass das Ministerium jetzt hier wieder zugreift, ist der Punkt, der jetzt vorgesehen ist und der vermutlich dieses Jahr noch in den Ministerrat kommt und auch Gesetz wird, dass nämlich die öffentlichen Hochschulen genauso wie die Privathochschulen sich einer externen Qualitätskontrolle zu unterziehen haben. Und da komme ich jetzt zu meiner Episode vom Senat gestern, um die ganze Komplexität von dem auch ein wenig zu zeigen. Da sitzen jetzt im Senat, unter anderem zufällig in dem speziellen Fall, wissenschaftlich international ausgewiesene Leute, die sich über Organisationsmanagement auskennen. Die genau wissen, was die Entwicklungen der letzten Jahre sind, was man da tut, was aktuell und was nicht aktuell ist, und die schmunzelnd feststellen, was das Ministerium an der Stelle tut, ist ungefähr 10 Jahre hinten nach dem wissenschaftlichen Standpunkt. Gleichzeitig aber ist der Professor auch ein Teil der Universität, die diesem Verfahren unterworfen wird. Jetzt komme ich sozusagen zu deiner Frage. Wo sind jetzt die Experten? Wer ist ein Experte dafür, dass zum Beispiel vernünftiges Management geprüft wird? Ist jetzt der Experte, der das Management einer Universität prüft und die ganze Organisation einer Universität prüft, ist das jetzt jemand, der sich im Management auskennt, jemand, der sich an der Universität auskennt, oder ein Wissenschaftler, der sich mit Management beschäftigt? Das sind Probleme, die an der Stelle auftreten. Die sind halt früher nicht aufgetreten, weil früher hat man irgendwie gesagt, ich taste deine Kenntnis nicht an und unterwerfe dich auch nicht einer Managementlogik. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass wir deinen Assistenten streichen. Ne? Das ist der Punkt.
Einer der Nachteile war natürlich, also damals, dass man irgendwie nicht vom Fleck gekommen ist, vermutlich. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so lange in der Uni, wie ihr das wahrgenommen habt. War das einfach so eine Art demotivierte Clique und niemand hat eigentlich wirklich was Neues ausprobieren wollen, weil man ja eh seinen gesicherten Standpunkt hatte?
Es hat ganz starke beharrende Tendenzen gegeben und nicht nur auf der Seite der konservativen Professoren, die sich sozusagen verstanden haben als die Elite sowieso über Berufungsverfahren und über Herr Professor und so, sondern, das muss man auch sagen, durch diese Firnberg-Gesetzgebung ist der Bestandsfaktor und der konservative Faktor der Professoren in einem gewissen Sinn einfach ergänzt worden durch eine zweite konstante Gruppe, und das waren halt alle, die es geschafft haben, reinzukommen. Das war der gewerkschaftliche Aspekt. Firnberg hat die Macht der Gewerkschaft hochgefahren, sodass sie in einer gewissen Weise parallel gelaufen ist mit den alten Professoren. Und das hat dann tatsächlich zu einer gegenseitigen sozialpartnerschaftlichen Lähmung geführt an bestimmten Stellen. Weil natürlich klar ist, wenn jemand an der Universität ist, dann wird er nicht mehr gerne raus wollen. Und wenn man jetzt nun dann gewerkschaftliche Kriterien einsetzt, nämlich dass es Arbeitsplatzsicherheit geben muss und alle diese Dinge, dann geschieht tatsächlich um einiges weniger, weil, um es mal sozusagen ganz unsentimental zu sagen, die hungrigen, innovativen, was Neues aushackenden Leute, das sind nicht die, die 25 Jahre schon an der Universität eine sichere Stellung haben. Was es nicht heißen soll, dass man die alle raushauen kann. Nicht? Die Frage ist wirklich das Mix.
Ja. Ja, warum ich frage, ist deswegen, weil es mir in der Diskussion ein bisschen so vorgekommen ist, okay, die Managementstrukturen per se sind sozusagen nicht das Nonplusultra und beziehungsweise das sind die Bösen, die Menschen. Und was ich mir auch ein bisschen erwarte, ist, dass man sich überlegt, was sind sozusagen die Vorzüge dieser neuen Situation? Was können wir jetzt mit den Rahmenbedingungen, konkret an der Universität Wien, damit machen?
Also es fällt mir in dem Zusammenhang, als allererstes fällt mir immer eines ein, nämlich es gibt wirklich eine Neuerung, die auch mit Dynamik und es ändert sich etwas zu tun hat. Und das ist die, das gegenwärtige Management, ich nenne es mal so, reagiert ausgesprochen rasch und sofort, wenn man an die Öffentlichkeit geht. Also eine neue Möglichkeit entsteht an der Stelle, wenn man einen Artikel in einer Zeitschrift schreibt, ein Interview gibt oder sowas ähnliches, sich irgendwo so beschwert, dass das irgendjemandem auffallen könnte. Das ist im Prinzip so, wie wenn ein Autohersteller ein Problem mit den Bremsen hat, dann ist es absolut tödlich, wenn darauf nicht sofort reagiert wird. Und das hat die Universitätsleitung in Wien zumindest wirklich vollkommen verstanden. Ja? Also ich habe niemals so schnell, es ist ganz undenkbar gewesen, früher, dass wenn du dem Rektor irgendetwas sagst, dass der Rektor darauf antwortet und wenn er antwortet, hätte er gesagt, na, da muss ich erst mal mit dem Dekan reden, weil der Dekan, der ist aber leider gerade auf Urlaub, der muss mit anderen Leuten reden oder so. Der Dekan, weder der Rektor noch der Dekan hat an vielen Stellen überhaupt die Möglichkeit gehabt, die Informationen gehabt und den Motivationsschub auch gehabt, an der Stelle was zu machen. Das heißt, an der Stelle ist es wirklich sozusagen verschoben worden. Wenn es Leute gibt und wenn es Fälle gibt, das sind sehr eingeschränkte Fälle, in denen man einen Wirbel machen kann, dann kann man wirklich einen Wirbel machen und man kann mit diesem Wirbel ein bisschen operieren. Ich habe aus der eigenen Erfahrung die Dokumente dafür, dass es dann wirklich einen halben Tag braucht, bis du einen Brief vom Rektor kriegst. Der reagiert an der Stelle sofort. Nur ist das natürlich wirklich ein extremer Einzelbereich und weit entfernt von den Dingen, die kontinuierlicher und längerfristig und vorbereiteter zu ändern werden.
Das hat nämlich ein bisschen die Gefahr in sich, dass es zumindest so ausschaut oder tatsächlich auch zu etwas wird, was man dann sozusagen als Krisenmanagement bezeichnen muss. Nicht, dass es sozusagen auf Anlass sofort funktioniert, und es ist ja schön, dass das so funktioniert, aber die Sachen, die über die lange Distanz laufen müssen und die gut laufen müssen, die werden dann möglicherweise noch mehr vernachlässigt. Aber ich wollte noch ganz kurz auf das sagen, eingehen, was du gesagt hast. Ich finde auch, einer der für mich kritischen Punkte an der Protestbewegung war auch ein bisschen, ich habe es nicht bei allen so gesehen, aber es hat so ein bisschen die Tendenz dazu gehabt natürlich, dass prinzipiell dieses Management verteufelt wird. Oder dass prinzipiell gesagt wird, Management auf der Uni hat nichts verloren. Ja. Das ist natürlich insofern auch nicht ganz richtig, als es auch schon davor im 75er Universitätsgesetz eine Form von Management gegeben hat, war nur ein noch viel zentralisierteres Management, also nämlich ein Ministerialmanagement oder Ministerialbürokratie. Ja. Dass das Ministerium immer noch gibt, meines Erachtens hat sich das Ministerium fast ein bisschen abgeschafft mit dem Universitätsgesetz, aber man könnte überlegen, ob nicht so Sachen, wie du sie jetzt aus dem Senat erzählt hast, auch so den Hintergrund haben, dem Ministerium wieder ein bisschen mehr Aufgaben zuzuschanzen. Nicht? Da spricht jetzt ein bisschen der Politikwissenschaftler aus mir. Aber ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, und das fand ich bis zu einem gewissen Punkt sehr traurig von Seiten der Protestbewegung, konkreten Fällen, dass ich tatsächlich gesehen habe, dass die Studierenden nicht bereit waren oder überhaupt kein Verständnis dafür hatten, sich mit den Strukturen, so wie sie jetzt sind, so weit auseinanderzusetzen, damit dass sie wissen, wohin sie ihre Kritik richten müssen. Sie haben ihre Kritik völlig ungezielt, in meinem Fall eben ans Institut für Politikwissenschaft gerichtet. Das hat dann zu einem großen Wirbel geführt, weil im Endeffekt war es einerseits die Studienprogrammleitung und wieder was anderes. Und die Leute vom Institut haben gesagt, ja, aber wir können da überhaupt nichts dafür, das ist die Studienprogrammleitung und so weiter und so fort. Ja. Und den Studierenden war das aber völlig egal. Und das fand ich bis zu einem gewissen Punkt, wenn ich tatsächlich Kritik üben will, bin ich der Meinung, muss ich immer mit einer Analyse einhergehen. Und das habe ich ein bisschen vermisst.
Ja, also da hat man ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie die Strukturen von Protestbewegungen so eigentlich ausschauen. Und ich glaube, es ist einfach nicht realistisch zu behaupten, man kann sich sozusagen bis ins tiefste Detail beim Protestieren mit allem auseinandersetzen. Das heißt, Protestieren basiert eigentlich darauf, man hat eine catchy phrase, sowas wie Bildung für alle, und auf der versucht man Leute zu mobilisieren, und diese Mobilisierung führt dazu, dass sozusagen der Öffentlichkeitsdruck stärker wächst und man irgendwie in eine Verhandlungsposition vielleicht kommen kann. Und sozusagen, ich weiß nicht, ob deine Kritik Thomas gerechtfertigt ist.
Mir ist das jetzt ein bisschen zu strategisch, wie du das sagst, oder zu sehr kalkuliert schon. Mhm. Also du hast wahrscheinlich recht, man kann sich in einer Phase des Protestes nicht mit allem analytisch auseinandersetzen, aber von Studierenden, die an der Universität studieren, setze ich ja von vornherein voraus, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben, wo sie hingehen müssen, wenn sie irgendwas einreichen. Das heißt, von denen setze ich einfach noch vor der Phase der Kritik und so weiter voraus, dass sie bis zu einem gewissen Punkt sie mit dieser Sinn- und Lebenswelt Universität auseinandersetzen und sie anschauen, welche Stellen sind da jetzt wo und wie für mich zuständig und wie funktionieren die oder warum funktionieren die eigentlich überhaupt nicht. Ja? Und das war für mich ein bisschen das Traurige. Okay, das sind Studierende im vierten, fünften, sechsten Semester und die wissen immer noch nicht, was eine Studienprogrammleitung ist. Das fand ich ein bisschen schwach.
Ich möchte dazu etwas sagen. Das ist ein Hinweis auf Gesetze, denen alle Akteure unterlegen sind, die man im Nachhinein ein bisschen deutlicher herausstellen kann. Und das hängt zusammen mit dem Krisenmanagement und mit der vom Andreas angesprochenen Catchy Phrase Logik. Was dann nämlich passiert ist im Spätherbst, Winter und so, ist eine charakteristische gegenseitige Attraktion des Masters des Krisenmanagement mit den Folgen der Catchy Phrase. Das heißt, statt dass die Universitätsgesamtheit involviert worden wäre, hat unser Rektor, das hat er wirklich extrem talentiert und gut gemacht, da hat er voll professionell gehandelt, ein Krisenmanagement auf die Beine gestellt, mit viel Geld, mit viel Engagement, das seinesgleichen sucht. Und dieses Krisenmanagement hat vollkommen gepasst zu den großen Slogans, die da gekommen sind. Und es war gar nicht notwendig, sich zu fragen, was ein Studienprogrammleiter ist. Ja? Also wenn du die gesamte Universitätsspitze am Forumstisch hast und die sagen alle, sie sind sehr betroffen und sie nehmen sich der Sache an und im Übrigen wird schon mitgeschrieben und so, dann brauchst du nicht zu wissen, was die einzelnen Funktionen sind, wer der Betriebsrat ist, wer der Studienprogrammleiter ist, welche Funktion der Senat hat im Unterschied zum Rektorat, das brauchst du alles nicht. Das heißt, es hat es personalisiert in einem gewissen Sinn und die Leute haben sich genau auch personalisieren lassen, weil die Figur dessen, der jetzt noch immer der Zampano ist und verantwortlich ist und mit dem nachlässigen Lächeln und den freundlichen Gebärden die Stimmung erzeugt, dass das natürlich alles ein Problem ist, aber dass man darüber reden kann und dass alles doch noch letztlich in Ordnung sein sollte, das hat eine Depotenzierung bewirkt. Und an der Stelle sind beide Seiten, glaube ich, letztlich einer Eventkultur auf den Leim gegangen, weil das ist eine Eventkultur, die Winkler produziert hat mit Interviews in den Medien und die ganz genauso sich gespiegelt gefunden hat im Audimax, wenn ich deinen Berichten glaube.
Ich sehe das teilweise ähnlich. Also es hat schon diese Momente der Eventkultur, wie du sagst, gegeben. Was ich mir sozusagen frage, es muss doch einen Grund sozusagen gegeben haben, den man jetzt analysieren kann, warum es sozusagen zu dieser Protestbewegung geführt hat. Es passierte nicht aus heiterem Himmel heraus. Und da kann man sich natürlich auch fragen, ist das etwas, was die Bologna-Reform betrifft? Ist das etwas, was konkret an der Universität Wien schiefgelaufen ist? Oder was war das?
Da stehen wir, das ist, wie sagt man, die große Preisfrage. Also ich sage jetzt mal, was offensichtlich inadäquat ist, aber einen Weg vielleicht eröffnet. Ein wichtiger Punkt nach meiner Wahrnehmung an der Uni Wien, warum das auch explodiert ist, ist nicht so sehr Bologna und ist nicht so sehr die Verschulung und die Voraussetzungsketten, sondern die Tatsache, dass man ein Anmeldesystem eingeführt hat, das die Voraussetzungsketten überprüft. Wir hatten seit vielen, vielen Jahren hatten wir Voraussetzungsketten. Es hat sich nur niemand darum gekümmert und es ist nicht eingeklagt worden. Und das heißt, die Freiheit und die Vorschrift sind in schöner Unbeschwertheit nebeneinander gelaufen. Es hat zwar Vorschriften gegeben, aber man musste sich nicht danach halten. Man konnte die entsprechende Sprechstunde besuchen und also in den Kulturwissenschaften, wo ja Kultur, Sozialwissenschaften, wo ja sehr viel von diesem Protest beheimatet ist, konnte man in der Sprechstunde in den meisten Fällen Sonderregelungen erreichen. Was, da würde ich jetzt mal wiederum auf die neue Zeit hingehen, was auf der einen Seite ja ein Indikator der kollegialen Verbundenheit aller an der Universität angesiedelten Leute entspricht. Hunderte Jahre Tradition, Herr Kollege, ich habe einen Respekt vor Ihnen und Sie werden mich auch nicht anschmieren und anschwindeln, in der Regel nicht. Ja? Das ist das Schöne daran. Das nicht so Schöne daran ist, dass immer wieder, schon in Vergangenheit und zunehmend auch noch mehr, diese Art von personalisierten Buddy-Strukturen und Verbündungs- und Autoritätsunterwanderungsaktionen natürlich zunehmend nicht mehr sachlich wirklich gerechtfertigt sind, nicht überprüfbar sind an der persönlichen Willkür einzelner Leute und ihrem Klientelwesen gehangen sind. Ne? Es ist natürlich schön für einen Hochschullehrer, dass er nett dasteht und der Universitätsleitung die Nase zeigt, wenn sie ihn zu irgendwas zwingen will. Das freut ihn. Auch wenn er 55 ist, kann er beweisen, dass er noch immer aufmüpfig ist an der Stelle und sich nicht nach den Regeln hält. Ja? Und wenn diejenigen, die das sozusagen bemerken, auch noch davon profitieren, dass er sich nach den Regeln hält, dann haben wir eine ein bisschen unklare Situation, in der eine Hand die andere wäscht. Das würde ich doch schon so sagen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich sagen möchte, die Einführung von kontrollierten informationstechnischen Anmeldesystemen sei das Richtige, sei gut und sei endlich einmal eine scharfe Linie. Das sage ich auch nicht. Es ist eine ganze Reihe von Fehlentwicklungen dahinter und es ist auch schlecht gemacht worden. Ja? Aber die Idee, dass man größere Verlässlichkeit, größere Gerechtigkeit, größere Übersichtlichkeit in einem solchen Zusammenhang nur dann kriegt, wenn man auch wirklich sagt, welche Leute dürfen wohin und welche anderen Leute können zwar freiwillig da sitzen, sind aber jetzt einmal nicht so wichtig wie die anderen, die ihr Studium fertig machen sollten oder sowas. Diese Idee ist auch eine Rolle an der Stelle und sozusagen auch, ich würde mal sagen, ein Missmanagement in diesen regulativen Momenten, die gar nicht so sehr von der Idee her, sondern von der Durchführung bestimmt sind, ist sicher ein wichtiger Grund, warum das dann entzündet, warum der Funke dann entzündet worden ist. Und ein weiterer Punkt, wenn da schon die Rede ist, ein weiterer Punkt, der wirklich bedenkenswert und wichtig ist, ist auch vergleichsweise lokal und das läuft unter dem Stichwort freie Wahlfächer. Und das hängt damit zusammen, dass es, bevor es dieses Gesetz gegeben hat, ein Gesetz gegeben hat, das in den Kulturwissenschaften 40% und drüber der Studienleistungen freigestellt hat. Und da konntest du Kristallographie oder Notensatz oder Tektonik der Mittelgebirge von Wales studieren. Und unter dem Aspekt von die Kollegen und Kolleginnen wissen ja, was sie tun, ist erstens unter dem Aspekt und zweitens unter dem Aspekt der Machbarkeit für zehntausende Leute so eine Sache zu kontrollieren, ist auch nicht machbar, hat es natürlich an der Stelle Gestaltungsmöglichkeiten gegeben, die auf der einen Seite ein Traum sind. Also für die Leute, die wissen, was sie tun damit, war das wirklich ein Idealzustand, aber es war nicht fair. es war nicht gerecht in dem Sinn, dass Orientierungsklarheit bestanden hätte und dass die Aufgabe der Universität, sich auch darum zu kümmern, dass das alles passt, dass das irgendeinen Sinn macht, erfüllt wird. Und darauf hat man restriktiv geantwortet. Wenn du das zunächst einmal öffnest und dann zumachst, musst du damit rechnen, dass Leute sich beschweren und dass der Protest kommt. Und man muss auch wirklich sagen, dass das unter bestimmten Umständen, also unter bestimmten Gesichtspunkten, einfach eine Verschlechterung der Wahl- und Selbstbestimmungsmöglichkeit der Studierenden war.
Ja, und der Punkt ist ja auch, dass sozusagen die Lehrenden immer diese neue Änderung nicht argumentiert oder begründet haben, sondern das war sozusagen etwas, was passiert ist und wir sind eigentlich auch nicht so recht damit einverstanden. Also denkt euch euren Teil und macht so weiter wie bisher.
Also das trifft jetzt wiederum zurück an den Anfang. Da waren die Lehrenden der Universität Wien wirklich auch ganz natürlich solidarisch mit den Studierenden. Und da bin ich einer von denen, die quasi hineingerochen haben in die Verwaltungslogik und so, weil ich mich zum Teil damit identifiziert habe, zu sagen, da sollte etwas geändert werden. Aber was da geändert wird, war bei den Lehrenden genauso wenig akzeptiert wie bei den Studierenden. Und darauf, ich sage es jetzt nochmal polemisch, habe ich doch auch immer wieder mal gesagt, na klar, die Lehrenden und die Studierenden tun sich nicht weh. Es ist nämlich eine Mühe für einen Lehrenden, einem Studierenden gegenüber zu erklären, dass das nicht zusammenpasst, was er sich ausgesucht hat, vielleicht auch deswegen, weil es nahe bei seinem Studentenheim ist. Das muss man mal erst erklären. Und das ist in der Regel ist es einfach besser, du gibst eher dem Studierenden die Freiheit, das zu wählen, was er wählt, und du selber ersparst dir die Mühe, an der Stelle was einzuklagen. Ja? Und das glaube ich schon, dass ein Faktor gewesen ist, der tatsächlich auch zu seiner Solidarisierung der Lehrenden geführt hat. Und man muss ja dazu sagen, aus der Online-Umfrage zur Evaluation des Organisationsplans, die jetzt gerade in einem ersten Zwischenbericht vorliegt, geht ja hervor, dass über 44% der Lehrenden der Universität Wien mit dem Universitätsgesetz nicht zufrieden sind. Das ist also ein schreiender Prozentsatz.
Und um auf ein anderes Thema kurz noch zu sprechen zu kommen, wir haben es gehabt, die freien Wahlfächer als sozusagen Ursache, wir haben dieses Anmeldesystem gehabt. Und was ich auch noch sehe, ist diese Raumsituation, in der sozusagen 300 Studierende in einem Raum sind, wo eigentlich nur 200 oder 250 reinpassen. Und dass das zu Unmut führt, kann man sich leicht vorstellen.
Und da gibt es ja wirklich ein Mysterium. Das finde ich wirklich ein Mysterium. Diese Raumsituation gibt es seit 25 Jahren, 20 Jahren, also seit der Uni-Expansion, seit den 70er Jahren und so. Und es ist unfassbar, wieso da nichts passiert. Es ist wirklich unfassbar. Und die einzige Erklärung ist, es muss einfach Gründe dafür geben, dass Leute meinen, das wollen wir eh so haben. Also es ist nicht nur so, ich würde das nicht darauf zurückführen, dass die Leute alle schlafen, das verschlafen aber so, sondern das nützt einigen beteiligten Gruppen nützt das. Es nützt den Studierenden, weil sie sich beklagen können an der Stelle. Es nützt den Lehrenden, weil sie den Thrill haben, mein Gott, wir sind so unglaublich gefragt. Es nützt der Universitätsleitung, weil sie sich organisationsmäßig nichts einfallen lassen muss. Wir können sozusagen jedes Mal am Anfang des Semesters können wir demonstrieren, wie wir unterfinanziert sind, wie wir mehr Ressourcen brauchen. Das ist für die Universitätsleitung und für die Lehrenden. Die Studierenden, für die ist das unangenehm, die sind ein bisschen das Opfer, aber letztlich haben sie auch was in der Hand, worauf sie verweisen können als Unzukömmlichkeit.
Damit, ich habe meine Prüfung nicht machen können, ich habe nicht studieren können, weil der Hörsaal überfüllt war.
Zum Beispiel, ja.
Und die Argumentation der Lehrenden, nach 3 oder 4 Stunden sind es eh deutlich weniger. Das ist so eine zirkuläre Argumentation. Aber ich möchte auf das zurückkommen, was du mal in dem Artikel geschrieben hast. Du hast geschrieben, ja, nicht mehr Geld für die Uni. Kannst du das erklären?
Ja, das war natürlich etwas polemisch gemeint. im Grunde ist es etwas, was schon öfter jetzt im medialen Diskurs auch gefallen ist. Im Grunde ist es das ganz einfache Argument, dass ich der Meinung bin, dass man das, was während und nach den Protesten passiert ist, dass man nämlich gesagt hat, im Grunde ist alles eine Geldfrage, meines Erachtens nicht das einzige und vielleicht auch gar nicht einmal das Hauptproblem ist, sondern so wie Herbert das jetzt eh auch schon angedeutet hat, sehr viel auch eine interne Organisations- und Strukturfrage ist, ganz einfach. Ja. Das ist natürlich auch wieder der Nutzen von dem Ganzen, man muss sich die Organisationsfrage nicht stellen, solange man so effektive Bilder auch hat, wie die überfüllten Hörsäle, mit denen man signalisieren kann, dass es eh alles ein Geldproblem ist, nicht?
Du hast in deinem Artikel ja auch darauf hingewiesen, dass das ein ausgespartes Thema ist, die interne Organisationsfrage. Wir lassen das jetzt ein ausgespartes Thema sein, denn unsere Zeit ist schon zu Ende. Wir werden vielleicht in einem anderen Zusammenhang darauf noch zurückkommen. Die Gesprächspartner in dieser Runde waren Andreas Kirchner, Philosophie, Informatik, Thomas König, Politologie und Herbert Achowitz, Philosophie.
I'm gonna be here.